Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Aus vielen Regionen wird die Fichte wohl verschwinden. Sie kann der Erwärmung zu wenig entgegensetzen, Borkenkäfer erledigen den Rest. Doch welche Bäume trotzen dem immer wärmeren Klima? Ein Waldbesitzer aus Franken setzt auf Libanon-Zedern, gleich unser erstes Thema. In dieser Ausgabe von Umwelt und Verbraucher berichten wir außerdem über Coronaviren im Abwasser, über umstrittene Tiertransporte nach Russland und über die Suche Japans nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll. In der Serie zur Vorsorge für den Fall der eigenen Entscheidungsunfähigkeit sagen wir Ihnen heute, was Sie im Umgang mit Bankkonten beachten sollten. Und der Verbrauchertipp handelt von Videokonferenzen für den Hausgebrauch. Welche Bäume können dem wärmeren Klima trotzen, wenn viele heimische Arten nicht mehr gut gedeihen, weil es ihnen eben zu warm wird? Fichten, aber auch Kiefern und Douglasien leiden bereits unter der Erwärmung. Selbst viele Buchen sind nicht mehr gesund. Ein Waldbesitzer aus Oberfranken experimentiert mit Libanon-Zedern. Das ist eine Baumart, die nebenbei auch besonders hochwertiges Holz produziert. Der Anbau wird auch vom Freistaat Bayern gefördert. Susanne Lettenbauer war für uns dort.
Also hier sieht man eben schon geopferte Fichtenkäfer.
Im 400 Hektar Wald der Familie Aufseß bei Bayreuth in Oberfranken liegen überall zersägte, wertlose Fichtenstämme mit den charakteristischen Fraßspuren des Borkenkäfers an den Wegen. Fichten, Kiefern und Douglasien leiden massiv unter der seit Jahren wachsenden Trockenheit in Franken, sagt Besitzer Wolf von Aufseß. Deshalb steigt er jetzt auf die Libanon-Zeder um.
Das sind halt die Libanon-Zedern. Da sieht man die ganze Linie entlang. Da sind 300 Setzlinge. Wir haben teilweise ein paar Schutzmaßnahmen, aber die meisten sind jetzt nur durch kleine Pfosten gekennzeichnet, sind ungeschützt.
Noch sind die Zedernsprösslinge gerade einmal bis zu einem Meter hoch. An sonnigen Standorten mit viel Platz wachsen sie schneller als im Schatten. Borkenkäferbefall gibt es nicht. Die kerzengerade wachsenden Setzlinge ähneln vom Aussehen den Lärchen, die einige Meter weiter stehen. Im Wald der alteingesessenen Familie gibt es auch Buchen, Eichen, Elsbeeren, Ahorn, Weißtanne und nun eben die Libanon-Zeder. Der Umbau seines Waldes sei ihm schon seit etlichen Jahren wichtig, aus ökologischen wie auch wirtschaftlichen Gründen, meint der Privatwaldbesitzer. Deshalb sei er dem Aufruf der Universität Bayreuth und der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft gefolgt, es doch mit der exotischen Mittelmeerbaumart zu versuchen.
Das sind Traumbäume. Also könnte ich mir schon Wald hier damit vorstellen, dass allein aus dem Anblick her. Es ist einfach ein wunderschöner Baum und wenn der die Hitze aushält, dann soll er eine Chance hier haben.
Die robusten Setzlinge stammen vom ökologisch-botanischen Garten der Universität Bayreuth. Rund 6000 von ihnen warten dort auf Abnehmer aus ganz Mitteleuropa, die an dem wissenschaftlich begleiteten Versuchsanbau teilnehmen. Die Bayerischen Staatsforsten sind dabei, das Forstliche Forschungs- und Kompetenzzentrum Thüringen, die Universität für Bodenkultur Wien und die Eidgenössische Forschungsanstalt der Schweiz. Auch in Nordrhein-Westfalen wachsen mittlerweile Libanon-Zedern mit Erfolg, also an Standorten mit den unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen, sagt Gregor Aas, der Leiter des Botanischen Gartens Bayreuth.
Das wichtigste, aus meiner Sicht interessanteste Ergebnis ist, am wenigsten trockenen Standort, der ist in der Schweiz, und an dem trockensten Standort, den wir haben, der ist in Thüringen bei unter 500 mm Jahresniederschlag, das ist also wirklich enorm trocken, dass wir dort von allen exotischen Baumarten gute Wuchsleistungen bisher erzielen.
Im Botanischen Garten Bayreuth werden die Zapfen und Samen von den rund 100 sogenannten Mutterbäumen per Hand geerntet. Vor rund 40 Jahren hatten Botaniker die Zedernsamen aus dem südlichen Taurusgebirge der Türkei mitgebracht, aus wissenschaftlichem Interesse. Während Mitarbeiter des Bayerischen Amtes für Waldgenetik noch immer in der Türkei und im Nahen Osten nach den besten Zedernsamen suchen, geht es in Franken heute mehr um den wirtschaftlichen Nutzen, so Forstexperte Aas.
Wichtig ist für uns, dass die Zeder, die ein wertvolleres Holz produziert als die Fichte, ein deutlich wertvolleres Holz, es ist schwerer, es ist härter. Die Zeder bildet ein dunkles Kernholz, ein braunes Kernholz. Und das ist im Außenbereichen vergleichbar von der Haltbarkeit wie Teakholz. Dass dieses Holz in mindestens gleicher Menge auf gleichen Standorten wie bei der Fichte produziert wird, eher etwas drüber liegt.
Kritikern von in Deutschland nicht heimischen Arten entgegnet Aas, dass die Libanon-Zeder sehr gut von heimischen Vögeln angenommen werde, vermehrt auch von Insekten. Es handele sich nicht um eine invasive, also einheimische Pflanzen verdrängende Baumart. Auch deshalb fördert der Freistaat Bayern seit diesem Jahr den Anbau von Libanon-Zedern, bestätigt Norbert Wimmer, Projektleiter von Seiten der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, LWF. Allein die Staatsforsten erweitern das Anbaugebiet in diesem Jahr auf 5 Hektar.
Die Hauptpunkte sind jetzt mal zu schauen, wie sich die Libanon-Zeder im Verband verhält, wie sie im Dichtstand reagiert, ob sie ihre Äste verliert, ob sie wertvolles Holz erzeugt und wie sie auch als einzelner Baum wachsen kann. Also da wollen wir eigentlich verschiedene Versuchsdesigns kreieren.
Das Problem in der Forstwirtschaft, so Wimmer, ehe Ergebnisse wirtschaftlich messbar sind, vergehen Jahrzehnte. Und niemand kann sicher sagen, wie die Bäume reagieren, wenn das Klima sich noch weiter erwärmt. Deshalb am besten auf viele unterschiedliche Baumarten im Wald setzen, empfiehlt der LWF. Wer streut, rutscht nicht aus.
Libanon-Zedern gegen den Klimawandel, Susanne Lettenbauer berichtete. Gefahren durch das neuartige Coronavirus lauern an vielen Stellen, auch wenn die Infektion über Tröpfchen und Aerosole der wichtigste Übertragungsweg ist. Jetzt ist die Forschung auch im Abwasser fündig geworden. In einer internationalen Studie mit Beteiligung aus den USA, Israel und europäischen Ländern heißt es, es seien Spuren des Virus gefunden worden. Von deutscher Seite war unter anderem das Karlsruher Institut für Technologie beteiligt. Thomas Wagner hat sich damit beschäftigt. Zunächst einmal, was haben denn die Forscherinnen und Forscher herausgefunden?
Ja, Herr Ehring, Sie haben es richtig gesagt. Es sind Spuren des Coronavirus, die man im Abwasser nachweisen kann, aber eben nicht das Virus als Ganzes. Man hat dort die RNA gefunden, also das genetische Material, das darauf hindeutet, dass tatsächlich aber das Virus in das Abwasser hineingekommen ist. Und wo die RNA war, da muss auch mal das Virus an sich gewesen sein. Und das ist schon Anlass zur Vorsicht zu mahnen, sagt Harald Horn. Er ist Professor am Engler-Bunte-Institut des KIT Karlsruhe für Wasserchemie und Wassertechnologie.
Es gibt zurzeit keinen sicheren Nachweis, dass man tatsächlich infektiöse Viren im biologisch gereinigten Abwasser finden kann. Das mag in Einzelfällen so sein, aber das muss tatsächlich erst final geklärt werden. Sie sagt eben nur, das Virus war da, aber ob es noch infektiös ist, das wissen wir nicht.
Ja, also da sind noch viele Fragezeichen, aber immerhin, der Indikator ist schon da, dass das Virus ins Abwasser gelangen kann und sich dort dann eben zersetzt, aber erstmal ist es drin.
Gehen denn davon Gefahren aus und möglicherweise in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche?
So ist es. Also man unterscheidet in Länder, die etwas mit dem Abwasser machen, zum Beispiel bewässern, und andere Länder, da gehört eher Deutschland dazu, die das Abwasser tatsächlich so behandeln und erstmal nicht mehr weiter nutzen. Also das ist eine große Unterscheidung. Diejenigen, die das halt nutzen, da ist die Gefahrenlage deutlich größer, sagt Harald Horn.
Im ariden Raum und vor allen Dingen auch in Israel wird fast das gesamte Abwasser wiederverwendet für die Bewässerung, also in der Landwirtschaft. Das heißt also, dass dort auch tatsächlich Risiken sind, weil Personen oder auch Nahrungsmittel mit dem Abwasser in Kontakt kommen. Ich denke, für Deutschland ist zurzeit das Risiko von SARS-CoV-2 über den Abwasserpfad als sehr niedrig einzuschätzen. Aber für die Aussage, dass man grundsätzlich sich damit befassen muss, dass Krankheitserreger im Abwasser sind, damit muss sich auch Deutschland auseinandersetzen.
Also keine Alarmstimmung, aber die Mahnung des Experten zur Vorsicht.
Kann man denn aus den Funden andere Rückschlüsse schließen, zum Beispiel auf die Corona-Belastung einer Region?
Also dazu sind die Instrumente, die man dazu entwickelt hat und auch angewandt hat, eigentlich zu grob. Also da sind ja umfangreiche Untersuchungen vorausgegangen. Man kann sich das nicht so vorstellen, dass jetzt praktisch irgendwo im Abwasserrohr so ein Detektor ist, der einem dann detailliert auf eine bestimmte Region bezogen sagt, da sind RNA-Spuren von Corona drin oder nicht. Und da das Raster dafür eben zu grob ist, kann man diese Rückschlüsse nicht ziehen. Das war auch nicht Ziel dieses Forschungsprojektes.
Was empfehlen denn die Fachleute, um Infektionen auf diesem Weg sicher zu vermeiden?
Natürlich Investitionen, eine Verbesserung der Kläranlagen sei angesagt. Übrigens auch in Deutschland, obwohl dort die Gefährdungslage nicht so groß ist wie in anderen Ländern, wie wir gehört haben. Und Harald Orhorn vom KIT Karlsruhe erzählt und erklärt, was aus seiner Sicht Sinn macht, dort zu tun.
Wenn es dann darum geht, tatsächlich Desinfektionsmaßnahmen zu ergreifen, dann gibt es Filtration, also die Membranfiltration mit Mikroporen oder Nanoporen, die die Viren zurückhalten kann. Oder man kann oxidative Verfahren verwenden, bei denen man tatsächlich die Viren chemisch zerstört.
Ein Problem ist allerdings die zweigleisige System, dass zum Beispiel Regenwasser in Deutschland zum Teil nicht über die Kläranlagen entsorgt wird. Das fließt dann direkt zum Beispiel im Binnengewässer. Und da sieht der Forscher vom KIT Karlsruhe einen sogenannten blinden Fleck.
Wir müssen aber immer berücksichtigen.
Ja. Thomas Wagner war das über Coronaviren im Abwasser. Herzlichen Dank und den Abbruch des letzten O-Tons bitten wir zu entschuldigen. Tiertransporte über Grenzen hinweg sind umstritten. Rinder und Schweine oder Schafe werden unnötigen Belastungen ausgesetzt, so die Kritik. Und so werden Transporte untersagt, wenn der Tierschutz nicht sichergestellt werden kann, zum Beispiel bei Transporten nach Russland. In Brandenburg wurden trotzdem welche genehmigt, Sabine Lüders dazu.
Gut 80% aller deutschen Exporte von lebenden Rindern nach Aserbaidschan, Kasachstan, Turkmenistan oder Usbekistan wurden seit 2019 über Brandenburg abgewickelt. Die Transporte dauern oft mehrere Tage, in denen die Tiere in engen LKWs eingepfercht sind und keinen Auslauf haben. Deutsche Rinderhändler haben Brandenburg als Schlupfloch genutzt, nachdem Veterinäre in anderen Bundesländern sich weigerten, derartige Transporte zu genehmigen. Ihre Begründung: Auf dem Weg durch Russland gibt es keine Rast- und Ruheplätze, die europäischen Tierschutzstandards entsprechen. Ende Juli hat Brandenburgs grüne Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher dann verkündet, dass auch Brandenburg Tiertransporte in sogenannte Drittländer aussetzt. Doch dem RBB liegen jetzt Dokumente vor, dass es auch im August einen Transport ins russische Pensa, gut 500 Kilometer östlich von Moskau, gab. Das Verbraucherschutzministerium bestätigte die Recherchen. Warum der Transport durch die Behörden des Landkreises Havelland genehmigt wurde, wird derzeit geprüft.
Sabine Lüders berichtete. Bis zur Katastrophe von Fukushima setzte Japan voll auf Atomkraft. Ein Viertel bis ein Drittel der Stromversorgung stammte aus Kernreaktoren. Und eine grundlegende Wende gibt es noch immer nicht. Im Gegenteil, langsam gehen die 2011 abgeschalteten Kraftwerke wieder ans Netz. Und so ist es logisch, dass sich Atommüll ansammelt, der irgendwann in ein Endlager muss. Die Debatte darüber läuft und auf der Nordinsel Hokkaido gibt es bereits eine Gemeinde, die Interesse zeigt. Katrin Erdmann berichtet.
Die Insel Hokkaido, ganz im Norden Japans, ist beliebt bei Wanderern, bekannt für ihre Skigebiete, Thermalquellen und nicht zuletzt für eine atemberaubende Landschaft. Doch nicht nur Corona macht mancher Region zu schaffen, auch Abwanderung und eine alternde Bevölkerung. Seine Gemeinde da zum Endlager für atomaren Abfall zu machen, könnte manches Problem lösen, hofft jedenfalls Haruo Kataoka, Bürgermeister der Kleinstadt Tsutsu. Die Subvention ist ziemlich attraktiv, aber auch aus Sorge um die Stadt habe ich mich beworben. Durch die Corona-Krise fehlen uns Steuereinnahmen. Wie wir so ab nächstes Jahr finanziell klarkommen sollen, ich habe keine Ahnung. Tatsächlich hat die Regierung einen guten Köder ausgeworfen. Schon wer sich zu einer Machbarkeitsstudie bereit erklärt, kann umgerechnet bis zu 15 Millionen Euro vom Staat bekommen. Und die Kleinstadt Tsutsu, die seit den 50er Jahren rund drei Viertel ihrer Einwohner verloren hat, heute sind es noch knapp 3000 Menschen, könnte so auch noch neue Arbeitsplätze schaffen. Dieser Besitzer eines Blumenladens ist hin und her gerissen. Es ist die Frage, ob wir uns nun einfach zurücklehnen und zusehen, wie unsere Heimatstadt sich entvölkert, oder ob wir einen Weg suchen, mit dem Endlager zu leben, um von der Entvölkerung wegzukommen, sagt er im japanischen Asahi TV. Eigentlich sollten heute zunächst die Bürger Tsutsus zum atomaren Endlager gehört werden. Nun sind erst die Stadtverwaltung und die Industrie dran. Die Bürger müssen bis zum 10. September warten. Dieser Einwohner ist schon mal skeptisch. Der Stadt geht's nur ums Geld, oder? Aber am Ende kann es auch mit den Zuschüssen abgelehnt werden. Was für eine peinliche Geschichte. Der Bürgermeister denkt gar nicht an die Zukunft. Denn selbst wenn sich die Stadt letztlich gegen das Endlager entscheidet, die Millionen für die Machbarkeitsstudie hat sie in der Tasche und darf sie behalten. Japans Wirtschaftsminister Hiroshi Kajiyama beschwichtigt dann auch erstmal. Erstmal müssen frühere Dokumente angeguckt werden. Danach sehen wir weiter. Denn Japan ist ein Erdbebenland und deshalb muss zunächst geklärt werden, wann es zuletzt Erschütterungen gab und wie es um die Erdschicht bestellt ist. Dann geht es ums Grundwasser und die geologische Beschaffenheit des Bodens. Schließlich wird der atomare Müll tausende Jahre in der Erde eingeschlossen. Der Gouverneur Hokkaidos lehnt das Vorhaben seines Bürgermeisterkollegen Kataoka ab. Der rudert inzwischen auch bereits ein bisschen zurück. Vielleicht werde er doch erst nach September über die Machbarkeitsstudie entscheiden.
Über Endlagersuche in Japan war das ein Beitrag von Katrin Erdmann. Wie will ich medizinisch behandelt werden, wenn ich meinen Willen nicht mehr äußern kann? Und wer ist für meine Betreuung zuständig? Solche Fragen werden gern verdrängt. Wir bringen in dieser Woche Antworten in einer Serie. Im Umgang mit Banken gibt es hier einige Besonderheiten. Die klassischen Vollmachten zählen meist nicht. Warum nicht und welche Lösungen es gibt, dieser Frage ist Anja Nehls für uns nachgegangen.
Als Helmut Hesses Schwester nach einem Krampfanfall auf einmal bewusstlos im Krankenhaus lag, war die Sorge groß. Um ihre Genesung kümmerten sich die Ärzte. Für alles andere wollte der Bruder sorgen, zum Beispiel für die fälligen Überweisungen ihrer Miete. Glücklicherweise hatte ihm seine Schwester schon vor längerer Zeit eine Bankvollmacht erteilt, denn eine allgemeine Vorsorgevollmacht hätte der Bank von Hesses Schwester nicht ausgereicht. Reibungslos handeln konnte Hesse dennoch nicht.
Und dann natürlich liefen dann die ersten Rechnungen auf, aber meine Schwester hatte bislang kein Online-Banking eingerichtet. Für sich selber nicht, für mich natürlich auch nicht.
Ein Problem, auch weil er in Süddeutschland und sie 500 Kilometer weiter nördlich lebt. Mit der Bankvollmacht konnte Helmut Hesse zwar auf alle Konten und Depots seiner Schwester zugreifen, das Online-Banking konnte er aber nicht einrichten. Das dürfe wiederum nur seine Schwester, so die Auskunft der Bank.
Ich habe dann bei der Bank gefragt, was mache ich jetzt mit den Rechnungsbelegen? Ja, Empfehlung war, ich könnte ja zur nächsten Filiale gehen, die ist bei mir 30 Kilometer weit weg, und könnte dort dann die Sachen eingeben und das irgendwie abwickeln.
Deshalb gibt es eine Zusatzvereinbarung, die immer zusammen mit der Erteilung einer Bankvollmacht unterzeichnet werden sollte, so Juliane Weiß vom Bankenverband.
Die regelt, dass der Bevollmächtigte am Online-Banking teilnehmen kann. Tatsächlich ist es aber eine Vereinbarung, die noch vereinbart werden muss, solange der Kontoinhaber halt bei Sinnen ist, also selber handeln kann.
Das bei den Banken als Konto-, Depotvollmacht-, Vorsorgevollmacht bezeichnete Papier könne man dabei ganz individuell abstimmen, sagt Juliane Weiß. Für jede Bank, bei der man Konten hat, muss eine eigene Vollmacht erstellt werden. Unterschiedliche Bevollmächtigte für verschiedene Konten derselben Bank sind möglich. Auch lässt sich sehr genau festlegen, was ein Bevollmächtigter darf und was nicht. In der Regel darf er Bargeld abheben, Überweisungen tätigen und Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Nicht erlaubt ist es, Kreditverträge für den Kontoinhaber abzuschließen, Termingeschäfte vorzunehmen oder Untervollmachten an Dritte zu erteilen. Kontoinhaber und Vertrauenspersonen müssen zum Abschluss einer Vollmacht ihre Identität nachweisen. Das geht zum Beispiel, indem sie gemeinsam in der zuständigen Niederlassung erscheinen. Aber auch bei Direktbanken, also Banken ohne Filialnetz.
Da gibt es unterschiedliche Postident-Verfahren, nennt man die. Da hat man über Video Möglichkeiten, diese Person zu identifizieren von Seiten der Deutschen Post, die dafür zuständig ist. Oder eben auch über, ich gehe selber in die Filiale und zeige mich da einmal und zeige mein Perso.
Eine Bankvollmacht ist im Fall der Fälle wichtig. Denn eine allgemeine Vorsorgevollmacht, die dem Bevollmächtigten zum Beispiel für den Umgang mit Behörden oder auch Finanzen erteilt werden kann, reicht den Banken in der Regel nicht, sagt der Münchner Rechtsanwalt Ulrich Sandhöfel.
Die Banken wollen aber nicht jede einzelne Vollmacht selbst prüfen müssen und verweisen deshalb auf ihre eigenen Vollmachtsformulare. Also da würde ich sagen, für den Teilbereich Bankkonto oder Depot sollte man ruhig die Bankvollmacht nehmen.
Wenn es gar keine Vollmacht gibt, wird laut Gesetz ein gerichtlich bestellter Betreuer für den Hilfsbedürftigen tätig, der sich um dessen finanzielle Angelegenheiten kümmert, sagt Juliane Weiß vom Bankenverband.
Das bedeutet aber auch, dass nicht gleichzeitig ihre Angehörigen, also sei es jetzt der Partner, Partnerin oder auch die Kinder, automatisch bevollmächtigt sind für ihr Konto. Aber gleichzeitig, wenn sie die Erben sind, können sie die Vollmachten, die vielleicht erteilt wurden, sind an dritte Personen widerrufen.
Aber erst, wenn die Erben einen Erbschein vorweisen können. Ansonsten gilt die Bankvollmacht in der Regel über den Tod hinaus. Und sie gilt ab dem Zeitpunkt der Unterschrift und nicht erst, wenn der Kontoinhaber beispielsweise krankheitsbedingt seine Bankgeschäfte nicht mehr erledigen kann. Das Risiko eines Vollmachtsmissbrauchs trägt grundsätzlich der Kontoinhaber, warnt Rechtsanwalt Ulrich Sandhöfel.
Grundsätzlich, wenn eine Vollmacht gibt, gibt sich selbst in die Hand des Bevollmächtigten. Das muss man einfach so sehen.
Natürlich kann der Vollmachtgeber zu Lebzeiten seine Vollmacht auch jederzeit widerrufen, wenn das Vertrauen in den Bevollmächtigten nicht mehr da ist. Helmut Hesses Schwester geht es inzwischen besser und die beiden haben das Online-Banking eingerichtet.
Ein Beitrag von Anja Nehls.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Videoschalter statt persönlichem Treffen bei der Arbeit. In Zeiten von Corona hat die Bedeutung elektronischer Verbindungen stark zugenommen. Telefonieren mit Bild und vielleicht auch einer Präsentation für alle Beteiligten, das funktioniert gut mit der richtigen Technik und geeignetem Anbieter sogar noch besser. Und wenn man mit der Zeit merkt, wo die persönliche Begegnung unerlässlich ist, ist auch das ein Vorteil. Und auch in der privaten Kommunikation wird die Videokonferenz wichtiger, worauf Sie achten sollten. Der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Bisher waren Videokonferenzen nur etwas für die Geschäftswelt. Inzwischen können die Enkel aus Bochum auf diesem Weg mit der Patentante in Bayern Kontakt halten. Oder die ganze Familie kommt online zusammen, um der Großmutter in Zeiten der Pandemie zum Geburtstag zu gratulieren. Moderne Technik ist weit verbreitet und es gibt eine große Zahl von Programmen. Eva-Maria Weiß ist Redakteurin bei Heise Online.
Die Frage ist halt ein bisschen, was man braucht oder was man haben möchte. Also wenn es nur um einen Anruf geht mit ein paar Freunden und der Familie, dann reichen sicherlich auch Dienste, die einfach weniger anzubieten haben, weniger Funktionen haben, wo alles ein bisschen intuitiver ist und die kostenlosen Versionen. Wenn man jetzt mehr haben möchte, also mit der Familie oder mit Freunden vielleicht aber auch was darüber planen, dann muss man schauen, ob man auf größere Programme zurückgreift.
In vielen Haushalten sind die passenden Geräte für eine Konferenz bereits vorhanden. Moderne Laptops haben eine eingebaute Kamera und ein Mikrofon. Bei PCs muss in der Regel mit einer Webcam nachgerüstet werden. Es können aber auch Smartphones und Tablets eingesetzt werden. Gerade wenn viele Teilnehmer unterschiedliche Geräte, verschiedene Betriebssysteme und Browser einsetzen, hilft oft nur Ausprobieren.
Ganz uralt sollte das Smartphone oder das Tablet vielleicht nicht sein, dann kann das Probleme machen. Aber das muss man tatsächlich bei jedem Dienst einzeln schauen. Da gibt es tatsächlich Einschränkungen, die sind aber extrem unterschiedlich. Facebook hat gerade erst Rooms gestartet, das läuft zum Beispiel nicht in Safari oder Firefox. Das sind einige Dienste, die tatsächlich für Chrome, also Googles Chrome-Browser optimiert sind.
Die Teilnehmer müssen sich auf eine Anwendung einigen. Dann wird eine Einladung mit dem Termin verschickt. Das geht zum Beispiel per Mail und im Idealfall ist hier ein Link enthalten. Darauf wird geklickt und die Konferenz beginnt. Wenn der Ton oder die Videoübertragung nicht funktionieren, dann sollten die Teilnehmer als erstes die allgemeinen Einstellungen prüfen, ob diese überhaupt aktiviert sind. Und wenn gar nichts geht, sollte eine Alternative gewählt werden. Viele Programme sind kostenlos. Hier gibt es Einschränkungen bei den Funktionen wie eine Begrenzung bei der Teilnehmerzahl oder der Dauer des Gesprächs. Für den Chat mit Familie und Freunden reicht das meistens aus. Inga Polter vom Internetportal Mobilsicher weist auf weitere Qualitätsunterschiede hin.
Wir wollen guten Empfang und wir wollen Datenschutz. Und die Kombination ist richtig schwer zu kriegen. Also die beliebtesten Dienste, Zoom, Skype und so weiter, haben natürlich den Vorteil, dass die eine krasse Infrastruktur im Hintergrund haben, dass die eine Infrastruktur haben, die Videos wirklich stabil laufen lassen, auch mit vielen Leuten. Davon müssen wir uns verabschieden, wenn wir Datenschutz wollen.
Eine wirklich sichere Verbindung gibt es nur mit wenigen Teilnehmern.
Die App, die wir immer empfehlen als sicheren privaten Messenger, ist die App Signal. Die funktioniert ähnlich wie WhatsApp und die hat eine Videochat-Funktion mit drin. Da kann man zu zweit über Video verschlüsselt miteinander reden und das läuft sehr reibungslos und ist eben Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, da kann niemand von außen reingucken.
Die ideale Anwendung für alle Zwecke ist kaum zu finden. Da viele Programme eine kostenlose Version anbieten, sollten verschiedene Anwendungen ausprobiert werden.
Der Verbrauchertipp von Michael Voregger. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Mittag mit Dirk Oliver Heckmann am Mikrofon. Und da geht es unter anderem um die Wahlrechtsreform und die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes.